Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik, ja, und es ist wieder soweit. Der Sommer war lang und entbehrungsreich. Die letzte Rezensionsfolge ist ja wirklich schon wieder eine ganze Weile her. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Insbesondere wurde viel gespielt. Wir haben schon seit Anfang September, also schon seit 20 Tagen, keine Rezensionsfolge mehr veröffentlicht und haben doch ein paar Titel, die wir jetzt über den Sommer und auch einige kürzlich gespielt haben und über die wird zu reden sein. Und welche Spiele das sind und natürlich mit wem ich diese bespreche, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, heute erwartet uns, soweit kann ich schon mal vorweggreifen, eine ganz schöne Mischung aus aktuellen Spielen, die jetzt zur Messe überhaupt erst erscheinen. Einige, die über den Sommer erschienen sind und auch Titel aus dem letzten und sogar vorletzten Jahrgang, bei denen wir doch bei beiden einen entsprechenden Redebedarf haben. Und ich kann euch versichern, darunter sind einige Highlights, auch ein Spiel, bei dem man vielleicht gar nicht vermutet, dass wir das hier besprechen, aber es hat einen Grund, warum wir das tun, und ein Spiel, das uns beide etwas kalt gelassen hat. Und ja, mit wem ich hier auf die Suche gehe nach Spielen, die uns das Herz erwärmen oder uns kalt lassen, das kannst du dir möglicherweise denken, denn er ist wieder da. Stefan Hanf, Dr. Doppeldotter, schön, dass du da bist.
Ja, natürlich, wie immer sehr gerne. Ja, und Spiel 4 werdet ihr überhaupt nicht glauben, was wir darüber sagen werden, um mal so ein bisschen zu clickbaiten.
Und was bei Spiel 6 passiert, das, na gut, also ich kann auf jeden Fall schon sagen, wir haben auf jeden Fall echt klasse Titel dabei und wir haben auch Titel dabei, bei denen wir beide so ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Soweit kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, sind wir uns. Wir haben es noch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, wir sind uns einigermaßen einig. Aber vielleicht kommt es ja auch ganz anders. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht überall komplett einig sind. Aber das werden wir sehen. Wir haben wieder eine schöne Reihenfolge und fangen an mit einem Spiel aus dem letzten Jahrgang. Und das hat sich der Stefan in die Hosentasche gesteckt.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, denn da passt es nämlich rein, so klein wie die Schachtel ist. Ich möchte mit dir über Age of Galaxy, jetzt auf Deutsch erschienen bei Asmodee, sprechen. Der Autor ist Jeffrey CCH, wie ich eben gelernt habe, ein Boardgame-Designer aus Hongkong. Und ja, Age of Galaxy ist eigentlich im Grunde so ein klassisches 4X-Spiel, wie man es zum Beispiel kennt von Eclipse oder Twilight Imperium, nur halt, naja, viel, viel kleiner, weil es halt wirklich in die Hosentasche passt. Wir haben eine Auslage von Weltraumtableaus, auf dem wir Planeten entdecken oder besiedeln können, ja, wo wir das dürfen, das entscheidet so ein kleiner Marker, das ist das Mutterschiff und das wandert dann jede Runde nach vorne, sodass wir immer mehr Weltraum erschließen. Und das ist auch der Rundenanzeiger, denn wir spielen 5 Runden insgesamt. Und in jeder dieser Runden haben wir in der Regel zumindest 3 Aktionen, die wir über kleine Aktionswürfelchen steuern. Naja, und das ist ganz klassisch, was wir da tun können. Wir können Planeten besiedeln, wir können sie nochmal ausbauen, indem wir nochmal so ein kleines Würfelchen oben drauf legen, was dann auch mehr Punkte ausschüttet und weitere Boni freischaltet. Wir können kleine Raumschiffe bauen, da sind so niedliche Plastikminiaturen mit drin. Wir können in den Galaktischen Kongress gehen, der wiederum neue Boni und Punkte freischaltet. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, wir können erforschen, wir können auf einem kleinen Tech-Tree, der vor uns liegt, neue Fähigkeiten freischalten. Der ist auch ganz übersichtlich gehalten mit insgesamt 9 Fähigkeiten, die wir in so einzelnen Spalten nach oben wandern können. Ja, und was das Ganze so besonders macht, ist ein Kartendeck von 40 Karten, die mit dabei sind. Denn jeder bekommt davon 7 Stück und die sind alle einzigartig. Wir können diese benutzen, um sie abzuschmeißen für Ressourcen einmalig. Wir können sie abschmeißen, um auf bestimmten Planetenarten siedeln zu können. Aber wir können sie auch vor uns spielen. Und das machen wir mit insgesamt 3 Karten im ganzen Spiel, wobei eine schon direkt am Anfang vor uns liegt. Und die geben uns alle ganz individuelle Fähigkeiten, die auch wirklich nur wir dann haben. Und man ahnt es schon, der besondere Clou bei Age of Galaxy ist eben das Kombinieren bestimmter Kartenfähigkeiten zu besonders mächtigen Aktionen und Aktionszügen. Ja, und so spielen wir uns da 5 Runden nach vorne, wandern auf unserem Tech-Tree weiter nach oben, wandern durch die Galaxie, besiedeln Planeten. Vielleicht noch erwähnen kann man, dass am Ende jeder Runde eine Kriegsphase ja ausgewertet wird. Dafür sind auch die Raumschiffe da, denn der mit der größten Flotte wird dann zum Overlord, bekommt wieder neue ja, Credits. Das ist auch noch eine Einheit, die es dort gibt. Und darf dann auch einen Planeten quasi mit seinen Raumschiffen besetzen. Und das tut man in der Regel eben mit Planeten der Gegner, sofern sie nicht geschützt sind. Ja, ein klassisches 4X-Spiel mit dem besonderen Twist, dass wir eben diese Karten haben, die wir für uns ausspielen. Und ich habe jetzt bestimmt schon ja, so 7, 8 Partien, glaube ich, gespielt, in unterschiedlichsten Besetzungen, egal ob zu zweit oder zu viert. Es hat immer wunderbar funktioniert. Und es übt einen riesigen Reiz auf mich aus, durch diese verschiedenen Karten, die wir haben. Und ich habe es dir ja mal erklärt. Ich glaube, da waren wir in Mannheim gerade auf diesem Tag der Brettspielkritik. Und ich glaube, ich habe dich damit auch kriegen können.
Aber sowas von. Also ich habe auch einige Partien gespielt von diesem Spiel und es gefällt mir richtig gut. Also man könnte ja sagen, so das Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels ist es, dass es halt so klein ist und dass es alles so in eine kleine Schachtel passt. Die passt jetzt nicht wirklich in eine reguläre Hosentasche, aber es ist wirklich klein. Es ist kleiner als einige Amigo-Schachteln oder so, ne? Von diesen großen Amigo-Schachteln ist es durchaus ein bisschen kleiner. Und dadurch ist es natürlich ein interessantes Spielkonzept. Wie kriegt man ein 4X-Spiel in eine so kleine Schachtel hinein? Und das finde ich erstmal ein tolles Alleinstellungsmerkmal, denn die Ausstattung ist ja trotzdem sensationell. Ich habe einen Weltraum, den kann ich so auslegen aus Karten. Ich habe diese Fraktionskarten, die ich vor mich spielen kann. Ich habe die kleinen Raumschiffe. Also das ist alles drin, was ich brauche für so ein kleines Weltraumspiel. Und ich habe ja in eurer Folge der anonymen Ludoholiker, in der ich mal zu Gast sein durfte, auch gesagt, ach, das reicht mir eigentlich, da brauche ich Twilight Imperium gar nicht mehr, weil lieber spiele ich hier Age of Galaxy in einem entspannten Stündchen, als da irgendwie 10 Stunden am Tisch zu sitzen mit 6 Leuten und eine Dreiviertelstunde zu warten, bis ich wieder dran bin. Natürlich kann man diese beiden Spiele nicht komplett miteinander vergleichen, das wäre Quatsch. Aber es hat für mich wirklich ein tolles 4X-Spielgefühl und die Aktionen, die ich mache, sind gar nicht komplex. Also es ist relativ schnell erklärt. In vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten hat man das Spiel ganz gut erklärt, Neulingen. Und dann hat man die Aufgaben vor sich liegen und die Aktionen, die sind sehr, sehr transparent, die kann man sehr gut erklären und dann kann man eben all das machen, was man bei einem großen, komplexen 4X-Spiel auch machen kann. Man kann seine Flotte ausbauen, man kann durchs Weltall fliegen. Man kann Planeten ausbeuten und deren Ressourcen sich zu eigen machen. Man kann auf einem Tech-Tree weiter nach oben steigen und Schilde bauen und kann gucken, dass man weitere Fähigkeiten dazu schaltet und so. Alles Elemente, die gut möglich sind. Und was bei dem Spiel interessant ist, ist so dieses Timing. Wann setze ich denn meine Ressourcenwürfelchen ein, um möglichst viele Punkte zu machen bei so übergeordneten Zielen? Also ich habe in so einer gemeinsamen Auslage habe ich so Aktionswürfel und in jeder Runde setze ich eben diese Aktionswürfel auf die Aktionen, die ich gemacht habe. Und dann gibt es eben einige, die, wenn ich sie mache, mir am Ende auch noch ein paar Punkte bringen. Und das finde ich einen interessanten Balancing-Punkt oder ein interessantes Timing. Wann setze ich diese Punkte da ein, sodass sie dann auf diesen entsprechenden, im sogenannten goldenen Zeitalter mir dann wieder Punkte von diesen Handelskarten bringen. Und diese Elemente zusammenzubekommen, ist für mich eher eine Timing-Frage als eine von komplexen Aktionen. Und das ist etwas, was mir bei Age of Galaxy wirklich richtig, richtig gut gefällt. Also ist echt ein klasse Spiel. Und es ist auch fast wurscht, ob ich das zu zweit, zu dritt oder zu viert spiele. Es dauert dadurch nicht wesentlich länger. Also ich habe jetzt nicht eine endlos lange Downtime, weil ich mache eine Aktion und dann ist der nächste dran. Dann macht der eine Aktion, ist der nächste dran. So, dann machen wir das so lange, bis wir alle 3 Aktionen gemacht haben. Und meistens passiert nicht so wahnsinnig viel unterwegs, dass ich von der ersten zur zweiten Aktion nochmal denke, so, oh, das geht jetzt alles gar nicht mehr. Jetzt muss ich hier wieder 3 Stunden drüber nachdenken. Das passiert gelegentlich. Ich sage, oh, irgendwie rüstest du nach, dann rüste ich wohl auch mal ein bisschen nach. Aber so richtig viel ins Grübeln und ins Nachdenken und ins Optimieren kommt man meistens nicht. Und deswegen ist es auch sehr zügig und sehr fluffig gespielt. Und das ist etwas, was mir echt viel Freude macht daran.
Ja, und das Schöne ist, dass das Spiel einen auch so ein bisschen an der Hand nimmt. Ja, durch diese erste Karte, die du ausspielst, ist die Richtung oft schon so ein bisschen zumindest klein, die du gehen willst. Versuche jetzt viele Raumschiffe zu bauen, um diese Kriegsphasen für mich zu entscheiden und dadurch Punkte abzuräumen. Gehe ich eher in die Forschung vielleicht und versuche mein Tech-Tree nach oben zu entwickeln, um dort wieder besser dazustehen. Oder. Und das ist eine so tolle Mischung. Und da stecken auch unheimlich viele wichtige Entscheidungen einfach drin. Ich finde es wirklich ganz herausragend in diesem Genre. Ich habe für die Schachtel, glaube ich, jetzt knapp über 20 € bezahlt. Und was da an Spiel drin steckt, ist wirklich kaum zu glauben. Kritisieren möchte ich natürlich auch was, das ist die Symbolik, beziehungsweise die teilweise thematische Einbettung. Da sind so kleine Marker dabei, die dann eben diese Ressourcen, die wir ausgeben können, repräsentieren. Da gibt es, jetzt muss ich wirklich auch nachgucken, es gibt die Ressource Entdeckung, ist übrigens sehr schön, in der Anleitung steht, Entdeckung eine Art Ressource, also die haben schon selber gemerkt, irgendwie, naja, ist ein bisschen aufgesetzt. Dann gibt es Einfluss, den ich ausgeben kann, und es gibt Relikte. Das sind de facto Marker mit blauen Sternchen, lila Quadraten oder grünen Dreiecken drauf. Ja, und am Ende sagst du eigentlich nur, ich zahle jetzt 2 lila Quadrate, um in den Kongress zu gehen oder sowas in der Art. Also da bleibt dann doch das Thema so ein bisschen auf der Strecke. Nichtsdestotrotz ist das eine ganz, ganz runde Sache. Ich kann mit den Karten einfach so viel beeinflussen. Ich kann die Karten ja auch noch benutzen, um am Ende eine Endwertung, eine spezielle freizuschalten. Auf die sollte man auch auf keinen Fall verzichten, weil die oft so ein bisschen nochmal das Zünglein an der Waage sein kann. Ja, man hört schon, ich bin begeistert. Also Age of Galaxy ist bei mir eine der ganz großen Hits des letzten Jahres.
Ja, bei mir definitiv auch. Also in der Ikonografie gebe ich dir vollkommen recht. Da gibt es dann auch so Marker, die sehr schnell verwechselt werden. Nämlich einmal die fortgeschrittenen Technologien und dann diese für die, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Entdeckung, Verwaltung, wie heißen sie? Entdeckung und fortgeschrittene Technologien, die werden durchaus häufiger mal verwechselt. Und es hat in einigen Partien auch immer mal wieder zu Verwechslung geführt, wenn jemand eine Karte gespielt hat, dann sagt, ach so, ich kriege hier gar nicht irgendwie jetzt Punkte für das, sondern ich muss irgendwie eine Technologie entwickeln. Also da gab es schon immer mal wieder Missverständnisse. Die Ikonografie ist nicht gut, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich unschlagbar. Für 20, 25 Euro habe ich hier echt ein wirklich prima 4X-Spiel, bei dem auch so dieses Flair eines 4X-Spiels in vielen Aspekten rauskommt und deswegen auch von mir eine ganz, ganz dicke, fette Empfehlung. Und es wird auch nicht langweilig, weil diese sogenannten Hauptideologien, also diese Ziele, die sich diese Fraktionen geben und die sie verfolgen, auch um am Schluss dann Siegpunkte zu bekommen, die geben immer so ein bisschen vor, worauf lege ich jetzt Wert? Und dadurch habe ich in jeder Partie auch ein bisschen anderes Spielerverhalten. Also wenn ich sage, ich habe in der ersten Partie jetzt ganz viel auf Krieg gespielt, dann will ich in der zweiten vielleicht eher auf Erkunden gehen oder möchte die Planeten besiedeln oder möchte mein Tech-Tree weiter ausbauen. Also ich habe in jeder Partie kann ich andere Schwerpunkte setzen und kann gute Entscheidungen treffen, was ich diesmal für eine Priorität legen möchte. Und das ist was ich an dem Spiel schön finde. Dadurch hat es einen hohen Wiederspielreiz und mir wird es auch nicht langweilig, Age of Galaxy zu spielen. Find's auch prima.
Ja, vielleicht noch ein Wort zur grafischen Gestaltung. Die hat wirklich eine sehr hohe Diskrepanz. Also, wenn man sich die Marke anguckt, das sieht alles aus wie aus dem Prototypen. Auch die Boards, die vor einem liegen, sind wirklich, wirklich nicht schön und nicht aufwendig gestaltet. Sind sehr funktional, möchte ich es mal nennen. Dagegen sind die Karten wirklich ganz, ganz toll designt. Die haben eben Bilder von diesen einzelnen Fraktionen da drauf. Und die gefallen mir wiederum wirklich richtig gut. Ja.
Aber da liegen Licht und Schatten eng beieinander.
Ja.
Aber das Spiel insgesamt ist doch von viel Licht durchzogen.
Definitiv.
Ja, würde ich sagen, machen wir doch weiter mit dem nächsten Titel. Bei dem geht's ein bisschen entspannter zu, denn wir wenden uns einem kleinen Absackerspiel zu, das beim Moses Verlag in diesem Sommer erschienen ist und was wir, oder ich zumindest, jetzt einige Male gespielt habe und was ich tatsächlich auch gerne gespielt habe, nämlich Tic-Tac-Town auf Deutsch oder auf Englisch Tic-Dice-Town. Interessanterweise steht in der Anleitung immer mal wieder Tic-Dice-Town, obwohl das Spiel auf Deutsch Tic-Tac-Town heißt. Da gab es dann schon die eine oder andere Verwirrung. Bei diesem Spiel haben wir ein Würfelspiel, ein Spiel, bei dem wir Würfel in ein Quadrat einsetzen, das entweder aus 3x3 oder aus 4x4 Feldern besteht. Und diese Würfel haben verschiedene Farben und immer wenn wir dran sind, also eine Person würfelt alle Würfel und dann wählen wir Reihe um Würfel aus, die wir eben in dieses Raster einsetzen. Und das tun wir, um Auftragskarten zu erfüllen, die wir vorher auf die Hand gezogen haben. Und diese Auftragskarten sind von leicht bis etwas schwieriger gestaltet. In der leichtesten Variante versuchen wir Würfel einfach nur so aneinander zu legen, dass sie ein bestimmtes Farbmuster ergeben. Also 2 rote in einer Reihe und ein gelbes ans Ende oder 2 gelbe rechts und links und in der Mitte ein blauer oder sowas. Und dieses Muster möchte ich versuchen zu erfüllen. Und sobald dieses Muster auf dem Spielfeld sichtbar ist, kann ich meine Karte als erledigt betrachten, lege sie zur Seite und bekomme dann da einen Punkt für, denn das sind die Ein-Punkte-Karten, in die ich so ein Farbraster legen möchte. Dann gibt's in der zweiten Stufe Würfel, wo ich auch drei Würfel nebeneinander, horizontal oder vertikal, legen möchte, also einfach drei in einer Reihe. Die mittlere Zahl zeigt uns an, oder in der Mitte steht eine Zahl und die zeigt uns an, wie hoch muss denn die Summe dieser drei Würfel sein? Zum Beispiel 13, dann müssen die drei Würfel, die untereinander liegen, wirklich auch genau 13 Punkte ergeben. Und gleichzeitig zeigt uns diese Karte aber auch an, welche Farbe denn der mittlere Würfel haben darf. Vielleicht Türkis, und dann ist diese Aufgabe nur dann erfüllt, wenn drei Würfel in einer Reihe liegen. Der mittlere ist Türkis und alle zeigen die Augenzahl 13. Nach diesem Schema sind die Auftragskarten der Wertigkeit 2 strukturiert. Und in der Wertigkeit 3 wird es dann ein bisschen schwieriger. Da habe ich dann Gleichungen mit Unbekannten, würde man wahrscheinlich in der Mathematik sagen, oder mit Bekannten, aber ich muss sie eben noch mit Variablen, nicht mit Unbekannten, sondern mit Variablen wahrscheinlich. Du bist doch der Mathematiker. Also ich habe sowas wie a mal b gleich c oder a minus b gleich c oder a plus b ist gleich c. Und dann müssen die drei Würfel nebeneinander liegen, diese Gleichung erfüllen. Und auch hier ist immer ein Würfel angegeben, der einer bestimmten Farbe entsprechen muss. Das hat dann jeweils die Wertigkeit 3. Und das spielen wir so lange, bis alle Würfel in der Mitte liegen, bis kein weiterer mehr dazugelegt werden kann. Und dann schauen wir in dieser Runde, wer hat wie viele Punkte. Und das spielen wir insgesamt über, ich glaube, 3 Runden. Und am Ende dieser 3 Runden wird ausgewertet, wer die meisten Punkte hat. Da gibt's ja nochmal so einen Multiplikator, wer die meisten Aufträge der gleichen Wertigkeit hat, die auch erfüllt und so. Wurscht. Jedenfalls geht's darum, farbige Würfel nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten in ein Raster einzusetzen, abwechselnd. Und man glaubt es kaum, bei dem Spiel ist doch ein gewisser Ärgerfaktor vorprogrammiert, wenn ich nämlich meine Würfel lege und dann legst du den genau dahin, wo ich jetzt meinen aber gerne gelegt hätte in der nächsten Runde. Und dann kann ich meine Rechenoperation oder mein Farbmuster schon nicht mehr erfüllen. Dann ist es doch eines der Spiele, bei denen durchaus häufiger am Spieltisch geflucht wird, was aber nicht so schlimm ist, weil das Spiel ist auch in 10 Minuten ganz entspannt gespielt. Ein Spiel für 2 bis 4 Spielende ab 8 Jahren, mit einer, wie ich finde, gar nicht mal so guten Anleitung. Das ist also mein Kritikpunkt, den ich habe an die Anleitung beim Moses Verlag. Es ist doch ein recht einfaches Spiel, aber es sind so einfach 2, 3 Fehler drin, ist gar nichts relevant ist, dass man das Spiel nicht verstünde, aber es ist einfach zum Beispiel der englische Name in der deutschen Anleitung drin. Sowas sind Details, die finde ich dann immer so ein bisschen unschön, aber ansonsten ein sehr schönes, nettes, kleines Absackerspiel mal jetzt so als erster Kommentar. Stefan, wie hat es dir gefallen? Du hast es ja ein paar Mal gespielt und Ich glaube, wir haben da ein bisschen eine unterschiedliche Meinung zu, oder?
Ja, Tic-Tac-Town habe ich kennengelernt auf der BerlinCon. Da haben wir eine Partie zu viert absolviert und du warst ja auch mit dabei. Und ich muss sagen, ich war danach erstmal so ein klein bisschen ratlos, denn ich hatte den Eindruck, dass es doch unheimlich stark vom Glück beeinflusst wird. Ich lege ja letzten Endes wirklich nur jeden vierten Würfel auf dieses Raster und auf dieses Tableau und es ist mir und auch, ich glaube, allen Mitspielern sehr schwer gefallen, dort irgendwie, ja, seine Pläne zu verfolgen, so ein bisschen, beziehungsweise, ja, diese Pläne zu vervollständigen, weil dann doch immer wieder irgendjemand so ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Irgendwie habe ich die Einflussnahme so vermisst bei dem Spiel gefühlt. Und dann habe ich mitbekommen, dass es im Nachgang der BerlinCon so einen kleinen Hype erfahren hat. Also haben wir es zu Hause nochmal auf den Tisch gepackt, und zwar häufiger mal zu zweit. Das heißt, wir spielen dann in einem 3x3 Raster. Und ich muss sagen, da hat sich nicht viel geändert. Das Problem zu zweit ist eben, dass dieses Raster ja eben so eng gefasst ist, dass jede Reihe oder Spalte eben wichtig ist, um überhaupt Aufträge erfüllen zu können. Ja, in diesem 4x4 Raster kann ich theoretisch noch mal so ein bisschen verschieben, meine Ideen, wie ich was vorhabe, aber zu zweit geht das eben nicht mehr. Und wir hatten sehr oft die Situation, dass wir uns gegenseitig irgendwelche Aufträge verbaut haben, ohne zu wissen oder ohne es gemerkt zu haben, dass wir das überhaupt tun. Das ist dieser Ärgerfaktor, den du auch eben meintest. Aber niemand hat es wirklich bewusst in dem Moment getan. Dazu kam, dass wir gerade im Zweierspiel einfach häufiger die Situation hatten, na, dann lagen dann vielleicht 6 von diesen 9 Würfeln schon im Raster. Und einer hat gesagt, naja, ich kann jetzt eh nichts mehr erfüllen, aber ich muss ja noch einen Würfel setzen. Und dann setzt du halt irgendeinen Würfel irgendwo hin und hoffst, dass du jetzt einfach möglichst noch viele Pläne kaputt machst. Und das hat sich alles irgendwie nicht gut angefühlt. Insgesamt, ich meine, wir reden jetzt hier von einem kleinen Absacker, der in 15, 20 Minuten gespielt ist. Aber ich habe mich dem völlig ausgeliefert gefühlt, diesem Spiel. Ich kann mit sowas dealen, ich kann mit sowas auch Spaß haben, aber ich habe mir da wirklich deutlich mehr Taktik versprochen und deutlich mehr Einflussnahme. Und irgendwie, muss ich ehrlich gestehen, ist es bei mir so ansatzweise durchgefallen. Bei dir nicht, hast du gesagt.
Nee, ich verstehe aber, was du meinst, aber ich verzeihe das dem Spiel, weil ich nicht erwarte, dass mir so ein kleines Taktik oder so ein Tic-Tac-Town viel Taktik bietet, sondern das hat natürlich ganz viel mit Glück zu tun und ganz viel damit zu tun, habe ich jetzt die richtigen Würfel da liegen und kann ich die einsetzen und kann ich dir vielleicht was kaputt machen? Aber da ich deine Aufträge nicht kenne, ist das ja schnell auch ein Stück weit beliebig oder ein bisschen glücksabhängig. Also das stört mich bei dem Spiel nicht, weil ich da durchaus Freude dran habe zu gucken, wo kann ich vielleicht wie so eine Art Zwickmühle aufbauen? Also wie kann ich vielleicht Würfel auch so legen, dass es fast, dass es mehrere Möglichkeiten gibt? Oder wenn ich sehe, es gibt die gleiche Zahl in einer Farbe mehrfach vorne in der Auslage, kann ich mir da vielleicht dann eine Zahl nehmen, die es mir erlaubt, sozusagen mit einer Flexibilität auf diesem Raster zu agieren. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Das ist jetzt kein großes Spiel mit einer riesen Tiefe oder mit einer riesen taktischen Möglichkeit, sondern es hat natürlich ganz viel mit Glück zu tun. Deswegen spielt man es auch über mehrere Runden. Und wenn jemand mehrere Karten der gleichen Schwierigkeit erfüllt hat, gibt es auch nochmal Bonuspunkte und so. Und dadurch habe ich natürlich schon so ein Element zu sagen, naja, komm, ich nehme mal die Dreieraufträge, die sind vielleicht schwieriger, bringen mir aber dafür mehr Punkte hinten raus. Und wenn ich davon dann die meisten erfüllt habe, dann kriege ich auch nochmal Bonuspunkte obendrauf. Dann habe ich schon so Elemente, mit denen ich ein Stück weit taktieren kann. Aber ja, natürlich passiert das oft bei dem Spiel, dass man sagt, oh, ich habe jetzt eigentlich gerade nichts mehr zu legen, ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Ich habe jetzt hier keine Möglichkeiten mehr zu agieren. Leg mal irgendwo einen Würfel hin und hoffe, dass er dir nicht viel hilft. Also insofern ist das natürlich ein recht einfaches, triviales Spiel, aber tatsächlich eins, was mir und auch den meisten Runden, in denen ich gespielt habe, Spaß gemacht hat, wenn man einschätzen kann, dass das eben so ein kleiner, bisschen beliebiger, vielleicht ein bisschen belangloser, aber ganz putziger Absacker ist. So, dann in der Kategorie kann ich das gut einordnen und dann spiele ich das immer mal wieder gerne. Ist jetzt kein Titel, den ich von mir aus empfehle und auf den Tisch bringen muss und sage, hey Leute, das müssen wir jetzt unbedingt spielen. Aber wenn sie jemand irgendwie rumstehen sieht bei mir und sagt, hey, das sieht irgendwie witzig aus mit diesen Würfeln, soll man das mal spielen, dann bin ich da immer bei einer Partie dabei und die ist ja, wie gesagt, in 10 Minuten auch wieder vorbei. Insofern, also als kleiner Absacker, wenn du dich noch nicht voneinander lösen magst, ist das eine nette kleine Geschichte.
Ja, vielleicht hat dem Ganzen auch nicht gut getan, dass ich natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut habe nach den ganzen Lobeshymnen. Ja, so ist es halt oft. Aber insofern, also spiel's gern mit anderen. Ich bin dann doch eher raus, glaube ich. Und in meinen Runden kam es übrigens insgesamt auch meistens nicht gut an.
Dann bin ich sehr gespannt, was du zum nächsten Titel sagst. Da befinden wir uns ja wieder in der wunderbaren nordamerikanischen Natur und haben uns sehr intensiv durch Landschaften gewühlt, Tiere gesammelt und damit versucht, Punkte zu machen. Und wer jetzt denkt, Mensch, das kenne ich doch schon, da gab's doch mal was vor ein paar Jahren, der ist auf der richtigen Fährte, oder?
Ja, Stichwort Erwartungshalten. Wir reden nämlich von nichts anderem als dem Spiel des Jahres. Oh Gott, jetzt wird's peinlich. Wann war das? 2020? Ja, dankeschön. Ja. Cascadia, und zwar das Roll and Ride, das dazugehörige, beziehungsweise eins von zweien. Wir haben uns vorgenommen, Cascadia Rolling Hills. Es gibt ja noch die Rolling Rivers. Ja, wenn man die Schachtel sich anguckt, wenn man die Schachtel aufmacht, sieht das erstmal alles sehr, sehr vertraut aus. Wir haben wieder unsere 5 Tiere, die wir schon aus Cascadia kennen. Wir haben Landschaftskarten, die auch wieder wunderschön illustriert sind. Ich glaube, Beth Sobel hat es auch wieder gemacht. Und ja, wir haben natürlich, weil wir einen Roll and Ride haben, einen Block vor uns. Genau genommen haben wir eigentlich 2 Blöcke vor uns. Es gibt insgesamt 4 verschiedene, ja, Aufgaben nenne ich es mal, also 4 verschiedene Blöcke. Wir suchen uns eine von diesen 4 Möglichkeiten aus und dazu haben wir noch so eine kleine ein Zählleistenblock, auf dem wir so Tiere sammeln können. Dazu komme ich gleich nochmal ausführlicher. Naja, was wir da machen ist, wir spielen insgesamt 20 Runden und würfeln 4 große Würfel, die für alle Spielenden gelten und 2 kleine, die individuell nur für mich jetzt dann gelten. Ja, davon kriegt halt jeder so ein Pärchen. Ja, und da sind hauptsächlich Tiere abgebildet, nämlich die genannten fünf, die wir aus Cascadia kennen. Es gibt noch einen Sonderwürfel, der bestimmt so ein klein bisschen nochmal, was wir jetzt eigentlich an Tieren sammeln dürfen oder ob wir vielleicht einen Rabatt kriegen bei diesen sogenannten Zapfenaktionen. Ja, und dann suchen wir uns eine Tierart aus, die wir einsammeln. Und die streichen wir, beziehungsweise tragen wir auf unserem Zählblock, den ich eben erwähnt habe, ein. Also ich habe 5 Bussarde und dann trage ich eben 5 mehr ein und streiche die alte Zahl durch. Oberhalb unseres Spielfeldes liegen diese Landschaftskarten, und zwar immer bis zu 4 Stück. Die rücken dann immer jede Runde nach rechts weiter und die äußerste wird rausgeschmissen. Und wir können uns dann optional eine von diesen Landschaften, ja, ich nenne es jetzt mal kaufen. Also da sind Tiere drauf abgebildet. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt hier eine mit einem Bären, 2 Füchsen, 3 Bussarden und 3 Lachsen. Ich gebe diese Tiere aus, also ich zähle die wieder von meinem Zählblock runter und bekomme dann eine Landschaft als Belohnung. Zum Beispiel hier eine Dreier-Waldlandschaft. Und die trage ich dann auf meinem Block entsprechend der Regeln ein. Und ich sagte ja, es gibt 4 verschiedene und alle haben individuelle Regeln, wie ich diese Landschaften dann abtrage. Teilweise kommen noch kleine Boni dazu, es gibt noch Bonuskarten, die jeder Landschaft zugeordnet sind und auf den Landschaftskarten selber sind manchmal noch Boni drauf. Man bekommt zum Beispiel Zapfen, diese erlauben es einem nämlich, dass man vielleicht mal 2 Tierarten sammeln kann oder dass man eine Tierart up- oder downgraden kann zu einer anderen, damit man eben gezielt eher die Tiere sich zusammensuchen kann, die man braucht. Ja, und das spielen wir 20 Runden lang und dann zählen wir klassisch, wie es bei Roll and Ride so ist, unsere Punkte auf dem Block zusammen. Da gibt es eben für verschiedenste Kategorien Punkte, für die Landschaften selber, für Boni, die ich freigeschaltet habe, vielleicht für eine Vielfalt an Landschaften, die ich gesammelt habe oder wenn ich alle ausgefüllt habe, einer Sorte. Man kennt das, glaube ich, alles ganz gut. Ja, und die Anleitung, die warnt einen so ein klein bisschen vor. Die sagt nämlich, ja, das richtige Cascadia-Feeling, das stellt sich dann mit dem 3. oder mit dem 4. Block ein. Also probiert den mal aus, wenn ihr so das richtige Cascadia-Feeling auch spüren wollt. Ich habe alle 4 Blöcke gespielt und ich glaube, du auch. Und ich sage dazu jetzt, wie ich es gespielt habe. Ich habe es nämlich alleine gespielt. Und da habe ich gleich mal einen Kritikpunkt. Dieses Spiel ist komplett solistisch. Es ist vollkommen egal, ob und wie viele Mitspielende da am Tisch sitzen. Ich mache das alles für mich selber. Ich habe am Ende einen Highscore oder einen Score und jeder vergleicht sich dann miteinander und der mit den meisten Punkten gewinnt dann halt. Aber das brauche ich nicht, weil es gibt natürlich auch Solo-Regeln, wo ich dann einordnen kann, wie gut war ich jetzt mit meinen Punkten. Also ich habe selten ein Spiel gespielt, was wirklich so, also wo andere Mitspielende so sehr gestört hätten. Ich habe mich einfach abends hingesetzt und meine Partien gespielt und kann dazu jetzt, glaube ich, auch schon eine sehr ja, passende Rezension formulieren. Aber ich lass dir jetzt mal den Vortritt. Du lächelst nämlich schon.
Ja, ich habe das Spiel ja in Gesellschaft gespielt. Nämlich mit 4 sehr netten, mit 3 weiteren sehr netten Menschen. Nämlich mit Julia und Stefan Zerlik und unserem lieben Freund Sebastian Wenzel. Also auch die anderen beiden sind Freunde, aber der Sebastian wohnt sozusagen im Dreieck zwischen uns beiden in Wiesbaden. Und wir spielen häufiger auch in dieser Konstellation. Und wir haben es zu 4 gespielt und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass da Leute am Tisch saßen. Es war mir auch egal, weil es unterscheidet sich 0,0, ob du das Spiel alleine spielst oder ob du das mit anderen zusammenspielst, denn es werden 4 Würfel gewürfelt, das sind so allgemeine Würfel und hat jeder für sich nochmal so 2 einzelne Würfel. Und aus dieser Kombination meiner Würfel und der in der Mitte wähle ich dann eben aus. So, und dann ist mir völlig wurscht, was deine beiden Würfel dir zeigen oder was die Würfel vom Sebastian zeigen oder von der Julia. Das ist komplett Wumpe. Man wählt das für sich selber aus und dann trägt man das in so eine Tabelle ein und dann nimmt man aus der Tabelle diese Ressourcen, diese Tiere und wählt die dann halt aus, um so Landschaftskarten zu erfüllen und bekommt dann nochmal, hey ho, einen Bonus. Je nachdem, wo diese Landschaftskarte liegt, bekommst du nochmal einen kleinen Bonus. Und mir ist komplett wurscht, wer da in diesen 30 Minuten mit mir am Tisch sitzt. Ich kann dir nur beschreiben, wie wir es gespielt haben, nämlich mehrheitlich schweigend, weil du die ganze Zeit so langweilige Operationen im Kopf machst. Also auch nicht so, dass du dich dabei nett unterhalten kannst, sondern du musst die ganze Zeit überlegen, okay, pass auf, wenn ich die Karte nehme, dann brauche ich die beiden Dinger. Okay, dann nehme ich jetzt möglicherweise diese Würfel und dann trage ich das hier ein. Ah, ich brauche noch einen Lachs mehr und so. Dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, im Kopf für mich irgendwie zu überlegen, was brauche ich denn? Die Partie ist so ausgegangen, dass ich 43 Punkte hatte, der Sebastian 45, die Julia 46, der Stefan 48. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie egal uns das war. So. Und ein Tier fehlt für mich noch in dieser Liste, nämlich die Kuh. die gemolken wird. Denn das ist halt Spiel des Jahres 2022 und hat Randy Flynn halt gesagt, komm, dann machen wir ein Roll and Write, das geht schon immer irgendwie. Dann hat Flatout und AEG haben gesagt, komm, das nehmen wir. Das hat sich schon gut verkauft beim Spiel des Jahres und Cosmos wird auf den gleichen Zug aufgesprungen sein. Aber ich möchte jetzt nicht die Formulierung klauen, die du mir per WhatsApp geschickt hast, aber ich unterschreibe die mit meinem Blut, weil ich könnte es nicht treffender formulieren.
Ja, meine erste Nachricht an dich nach meiner ersten Partie war, wow, cool, Excel the Game. Und das, ja, ich glaube, das trifft es wirklich ganz, ganz gut, denn ich habe ja eben schon diesen Zählblock erwähnt, wo ich meine Tiere abtrage, die ich da sammle. Also erstmal die Tatsache, dass das mit Cascadia wirklich überhaupt nichts spielerisch zu tun hat. Bei Cascadia selber versuche ich ja eigentlich, diese Tiere in gewisse Konstellationen auf meinem Tisch anzuordnen. Ja, die Bussarde zum Beispiel in Sichtlinie, die Hirsche sind es, genau. Die Hirsche oder die Bären in bestimmten Gruppen, die mir vorgegeben werden von den Wertungskarten. Die Lachse sollen so eine Kette bilden. Das ist hier alles komplett egal, denn diese Tiere sind einfach Ressourcen, die ich ausgebe. Es ist komplett absurd. Ich sammle Lachse, um sie wieder auszugeben als Währung. Das hat mit Cascadia mal überhaupt gar nichts zu tun. Und dann kommt noch dazu, dass ich die auf einem Zählblock mit 6 Zeilen, also für jedes Tier eine und dann noch für die Zapfen eine, eintrage. Bekomme ich zum Beispiel 3 Bären, dann trage ich da 3 Bären mehr ein, dann steht da 6 Bären. Dann gebe ich 2 aus und trage eine 4 ein. Dann kriege ich 3 dazu, trage eine 7 ein. Dann gebe ich 5 aus, trage eine 2 ein. Am Ende habe ich einen Wust an durchgestrichenen Zahlen, völlig unübersichtlich und bin eigentlich die ganze Zeit nur am Durchstreichen, am Eintragen und es nervt komplett. Also ich kann verstehen, dass bei der Menge an Tieren, die man teilweise sammelt, es natürlich vielleicht nicht so leicht war, irgendwie da Ressourcenmarker reinzulegen. Aber dieser Zählblock ist, glaube ich, die denkbar schlechteste Lösung.
Naja, vor allem in der ersten Aktion nach dem Würfeln notiere ich mir meine 4 Lachse und dann erfülle ich die Karte, dann streiche ich von den 4 Lachsen 3 schon wieder weg. Das heißt, ich habe irgendwie 2 Felder da angekreuzt, nur um irgendwie so eine Karte zu erfüllen und dann in einem anderen Block wieder einzutragen, was ich da bekomme. Und wenn ich dann noch einen Bonus bekomme, bekomme ich vielleicht 2 Lachse und einen Fuchs wieder zurück in dem Bonusfeld und dann trage ich die wieder da ein. Also sowas Nerviges und Langweiliges habe ich wirklich lange nicht mehr gespielt. Ich kann schon spoilern, ist direkt auf meiner Flopliste gelandet. Wobei, da landen ja erstmal Titel, von denen ich dann am Ende des Jahres gucke, welche kommen jetzt wirklich auf die Flopliste. Aber das steht da jetzt schon drauf. Kann ich schon mal spoilern. Mal gucken, ob sich's da hält. Vielleicht gibt's ja Spiele, die noch schlechter sind. Aber hier ist die Schere zwischen vorfreudiger Erwartungshaltung. Ich habe mich echt gefreut auf diesen Titel. Zwischen vorfreudiger Erwartungshaltung und dem, was ich dann bekommen habe. Die Schere geht schon sehr weit auseinander. Und ich habe gestern Abend dann, wir haben ja nochmal geschrieben, haben uns dann entschieden, nochmal final, wir haben ja immer so eine Reihe von Spielen, die wir dann im Potenzial haben, was wir besprechen und davon stehen 4 oder 5 dann immer so fest und den 6. Titel, dann ist aber, nehmen wir jetzt den oder nehmen wir den, ne? Das haben wir ja dann immer schon so in der Abstimmung, haben wir gestern also festgelegt, komm, dann nehmen wir jetzt mal das Cascadia Roll It Right und dann saß ich hier in meinem Hotel und hab dann gesagt, naja gut, dann spiele ich das jetzt nochmal. Dann schicktest du mir ein Meme, har, har, har. Und ich saß hier und hatte die feste Ambition, ich spiele jetzt wirklich nochmal alle diese 4 Pläne durch. Nach dem ersten Plan, ich mache einfach transparent, was passiert ist, hatte ich nach der 10. Karte oder so keine Lust mehr. Ich gesagt, ja, ist wurscht, wie viele Punkte ich jetzt habe. Ich habe keine Lust mehr. Ich weiß jetzt, wie es geht. Und ich habe es letzte Woche gespielt. Ich habe das jetzt nochmal gespielt. Voll langweilig. Habe ich gesagt, ich nehme den Plan B. Der spielt sich ja komplett anders. Da muss ich ja die Symbole in der Linie abkreuzen. Und in der 3. und 4. habe ich noch so eine Gebietswertung mit dabei. Meine Herren, ist das langweilig. Also ich kann dir sagen, ich habe gestern nicht alle 4 Pläne gespielt. Und ich werde das Spiel auch nicht mehr spielen. Unter Garantie nicht. Und ich kann auch dazu sagen, Rolling Rivers, das ist das, was wir beim Cosmos Pressetag gespielt haben, ist im Grunde das gleiche in Blau. Also halt nicht im Feld oder im Hügelland, sondern auf dem Fluss. Das Spielprinzip ist exakt das gleiche. Ja, die Würfel sind ein bisschen, also der eine Sonderwürfel ist ein bisschen anders. Natürlich sind die Kartenwertungen ein bisschen anders und so. Aber ich verstehe auch nicht, warum man da jetzt 2 Spiele draus gemacht hat. Ja, die Pläne unterscheiden sich geringfügig. Hey ho, aber das ist wirklich das überflüssigste Produkt, was ich seit langem in der Hand hatte und das langweiligste. Und das ist bei mir, also Rolling Hills, wenn du es oben auf den Berg legst und es rollt runter, da springt kein Hirsch hinterher, um es zu retten. Möge es in den Fluten der Rolling Rivers versinken. Also ich bin fassungslos. Natürlich macht Cosmos das, ne, weil Spiel des Jahres und ja, gehört halt jetzt zu dieser IP. Aber ich bin fassungslos, wie irgendjemand auf die Idee kommt, dass das Spaß macht. Und ich möchte gerne die Person sehen, die sagt, das ist cool, da habe ich Freude dran. Weil zum Beispiel, ich habe Cascadia ja voll gerne und voll oft gespielt. Ich habe es auch solo voll gerne und voll oft gespielt. Aber die Nummer hier, komplett verzichtbar.
Ja, ich hätte es jetzt einfach als einen klassischen Griff ins Klo formuliert, muss ich sagen. Ich finde es auch wirklich ganz, ganz schrecklich. Und wie gesagt, ich finde es auch verwerflich irgendwie, dass diesem Spielprinzip, was mit Cascadia wirklich mal absolut überhaupt nichts, auch nicht Block 3 und auch nicht Block 4, die damit nichts zu tun haben, dass dieses Thema dem übergestülpt wird, da hätte man so viel mehr draus machen können. Und dabei sieht es so wunderschön aus, weil Beth Sobel einfach eine grandiose Illustratorin ist. Und ja, es ist so jammerschade.
Also wenn ich keine Spiele dabei habe und die Wahl habe, spiele ich Cascadia oder kaufe ich mir eine Illustriert und mache ein Sudoku? Ich kaufe mir eine Illustriert und mache ein Sudoku. Es fühlt sich so an und ich muss ein bisschen mehr drüber nachdenken.
Ich sehe übrigens gerade noch auf der Rückseite, da gibt's ja dann immer diese Skala, ne? Die Einordnung, Planer 4 von 5, Glückspilze 4 von 5 und darunter ist der Zusatz sehr gut solo spielbar. Das ist meiner Meinung nach sehr treffend, aber auch sehr, wie soll ich das jetzt nett sagen? Also
ein Euphemismus, ja.
Ja, danke.
Ja, vor allem, wie kann ein Planer 4 von 5 sein und Glückspilz 4 von 5 sein?
Also, die Frage habe ich mir eben auch gerade gestellt.
Entscheidet euch doch mal. Also bitte, gut, das Spiel, der Zug für dieses Spiel ist sehr pünktlich abgefahren. Das kommt nie wieder auf den Tisch, aus vielen guten Gründen. Anders als der nächste Titel. Denn den Titel hätte ich sehr elegant an mir vorbeiziehen lassen, denn er erfüllt ein Kriterium, was es eigentlich oder was diesen Titel eigentlich für meine Betrachtung, ich will nicht sagen disqualifiziert, aber doch sehr unwahrscheinlich macht. Es ist nämlich ein Kinderspiel. Und wir beide waren ja bei der Preisverleihung zum Spiel des Jahres in diesem Jahr in Berlin. Und das Kinderspiel des Jahres, die magischen Schlüssel, das haben wir miteinander schon gespielt und das hat uns auch echt gut gefallen. Und dann wurde ein weiteres Spiel dort, war auf der Nominierungsliste, nämlich Große kleine Edelsteine von Wolfgang Warsch bei Schmidt Spiele erschienen. Und das sah irgendwie echt gut aus und alle haben drüber geredet. Dann habe ich gesagt, komm, ist vielleicht nominell ein Kinderspiel, aber so begeistert, wie die alle davon waren, habe ich gesagt, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Und was soll ich dir sagen? Ich finde es prima, auch für Erwachsene. Es ist nämlich gar nicht so trivial, wie man denkt. Ich muss auch dazu sagen, ich bespreche es jetzt rein aus einer Erwachsenenperspektive. Ich habe wenige Partien mit Kindern gespielt, aber wirklich wenige. Ich bin jetzt nicht wie so ein Christoph Schlewinski, der in der Kinderspieljury sitzt, der dann jede Woche von Schule zu Schule reist und dieses Spiel immer und immer wieder auf den Tisch bringt und dann am Ende das vielleicht ein paar Dutzend Mal gespielt hat. Ich habe jetzt eine Handvoll Partien auch mit Kindern am Tisch gespielt und ich habe es aber eben auch häufiger mit Erwachsenen gespielt. Und mir macht das in beiden Konstellationen sehr viel Spaß. Denn es geht letztendlich darum, es liegen verkehrt herum Edelsteine mit einer gelben Rückseite auf dem Tisch, unterschiedlichster Größe und Form. Und dann liegen in der Mitte in einer offenen Auslage drei Edelsteine aufgedeckt auf Karten. Und was ich möchte, ist aus diesen verdeckt liegenden Edelsteinen diejenigen zu identifizieren, die in Form und Größe exakt übereinstimmen. Die Form herauszufinden ist recht leicht, die Größe zu bestimmen ist nicht so leicht, denn die Edelsteine unterscheiden sich manchmal nur um wenige Millimeter und sind also nahezu gleich groß, aber eben nicht exakt gleich groß. Und dann ist auf dem Edelstein in der Mitte ein Symbol abgebildet und ich kann dann eben erkennen, wenn ich meinen Edelstein gesammelt habe und dann legen wir die erstmal alle verdeckt auf unser Spielerinnentableau. Wenn ich die dann umdrehe, dann ist da eben ein Symbol abgebildet, dann sehe ich, hat das die gleiche Größe oder gibt zwei weitere Symbole, die abgebildet sind, ist es nah genug dran, um auch Punkte zu bringen. So, und wenn ich genau diese Edelsteingröße getroffen habe, dann bekomme ich die Karte, die ist hinten raus 1, 2, 3 Punkte wert. Wenn ich nicht exakt die Größe getroffen habe, aber eben ganz knapp daneben liege, sodass die Symbole auch auf der Karte noch abgebildet sind, dann darf ich mir ein Lupensymbol nehmen. Und wenn ich drei Lupenteile gesammelt habe, dann darf ich noch eine Karte vom Stapel ziehen, die mir Punkte bringt am Ende. Und am Ende der Partie ist, wenn ich da noch zwei Lupenteile liegen habe, die sind dann auch noch einen Punkt wert. Ja, das Ganze ist in entspannten, guten 10 Minuten gespielt. Mit Kindern dauert es ein bisschen länger, weil die natürlich länger über den Tisch gucken und sagen, na, was nehme ich jetzt und was mache ich da und mal gucken und so. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind diese Steine so aufeinander gestapelt hat, um zu gucken, ob die wirklich unterschiedlich groß sind, weil es dachte, die sind auch eh alle gleich groß oder zumindest einige davon, um dann festzustellen, nee, die liegen manchmal wirklich nur 1, 2, 3 Millimeter auseinander. Und das ist dann schon interessant. Und ich finde es überhaupt nicht trivial. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schwer sich auch Erwachsene tun, diese richtigen Edelsteine dann zu identifizieren und da Punkte zu machen. Und das ist genau das, was es für mich dann auch in Erwachsenenrunden als vorzügliches Spiel eignet. Dass es nämlich nicht leicht ist. Also man denkt ja, Kinderspiel, das können Erwachsene dann ganz easy machen. Nee, ist es nicht. Ich als Erwachsener habe auch immer wieder Lust herauszufinden, wie groß sind die jetzt eigentlich. Und ich finde es mittlerweile auch ein prima Absackerspiel für, wie gesagt, diese 10, 15 Minuten am Anfang oder Ende des Abends. Und dass das auf der Nominierungsliste für Kinderspiele war, könnte ich jetzt sagen, überrascht mich nicht. Ich habe die Vergleiche nicht, weil ich zu wenig Kinderspiele spiele. Aber das hat mir doch wirklich ausnehmend gut gefallen. Natürlich ist das auch sehr süß illustriert und sieht ganz putzig aus und so. Aber es ist wirklich ein Spiel, bei dem ich auch so einen gewissen Ehrgeiz habe, zu sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon wieder daneben gelegen habe. Und dann legst du diesen Edelstein auf diese Karte und denkst so, ja Mist, der ist ja wirklich deutlich größer oder deutlich kleiner. Hätte ich so mit bloßem Auge nicht erkannt. Und das sind so Dinge, die mir bei dem Spiel echt gut gefallen. Und deswegen finde ich das ein super Titel, auch für Erwachsene, aber eben auch natürlich insbesondere für Kinder, für 2 bis 4 Spielende von Wolfgang Warsch bei Schmidt Spiele. Wie hat's dir denn gefallen? Du bist jetzt auch aus dem Kinderspielalter, bist du auch lange raus, aber deine Kinder eben auch, aber du hast das ja jetzt auch ein bisschen immer mal wieder gespielt.
Ja, immer mal wieder ist nicht ganz richtig. Ich habe es tatsächlich nur einmal mit dir gespielt, deswegen ist das jetzt auch wirklich nur ein Ersteindruck, den ich jetzt hier vermittle.
Ich dachte, du hättest mehr Partien.
Nee, du hast es ja mal mitgebracht und warst ganz begeistert und dachte schon so, okay, was will er jetzt mit dem Kinderspiel? Aber gut, probieren wir es mal aus. Es war ja auch immerhin, wie du schon sagst, auf der Nominierungsliste. Ja, und ich kann das jetzt nach diesem Ersteindruck zumindest nur unterstreichen, was du sagst. Das hat wirklich coole Elemente und es hat eben, wie du auch schon sagst, diesen tollen Effekt, den man so von Memory kennt. Man ist hier als Erwachsener nicht automatisch irgendwie besser oder überlegen und muss dann irgendwie unbedingt so spielen oder so schlecht spielen, dass das Kind darauf gar keinen Fall irgendwie verliert, weil sonst großes Drama am Tisch ist. Nö, das ist richtig herausfordernd und ich glaube sogar, dass es gar nicht mal so selten vorkommen dürfte, dass die Kinder hier einfach an der Stelle jetzt bessere Auge haben als wir Erwachsenen. Und das ist ein ganz einfach zu vermittelndes Spielprinzip. Auch hier wieder so der Gedanke, wow, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Aber was eine coole Idee mit diesen winzigen Abweichungen in der Größe. Ich hatte Riesenspaß dabei. Und ja, tolles Kinderspiel. Das ist wieder eins von denen, bei denen ich so ein bisschen bedauere, dass meine Kinder schon 16 und 13 sind. Weil das hätte ich richtig gern mit denen auf den Tisch gehabt und am Sonntagnachmittag gezockt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und ja, wie gesagt, viel mehr brauchen wir, glaube ich, auch zu dem Spiel nicht sagen. Außer, dass er echt Spaß macht und dass ich es immer wieder schön finde, sich auch dann als Erwachsener mal ein Kinderspiel anzuschauen. Dann suche ich mir schon meine 2, 3 Familien mal zusammen, die so Kinder in einem entsprechenden Alter haben. Das wird hier empfohlen ab 5. Das kann ich gut nachvollziehen. Und die hatten da auch viel Freude dran, aber eben auch in Erwachsenenrunden ein Titel, den man sich durchaus mal angucken kann und dem ich jetzt zumindest hier mal ein paar lobende Worte zuteil werden lassen wollte, denn so das ein oder andere Kinderspiel spiele ich ja dann immer mal so unterjährig und nachdem wir letztes Jahr schon über Robo-Alarm gesprochen haben, war jetzt wieder mal ein Kinderspiel von Schmidt Spiele und ich kann sagen, ich werde demnächst noch eine Rezensionsfolge machen mit dem Stefan Zerlik. Auch da wird wieder über ein Kinderspiel gesprochen, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, was das sein wird, du alter kleiner Gauner.
Ja gut, dann das war jetzt wieder auch wieder so ein typischer Frederik Malsi, sehr schön.
Ja, weil jetzt weißt du doch Bescheid.
Ja, genau. Was ist eigentlich das Gegenteil von einem Kinderspiel? Weil ich glaube, das bringe ich jetzt mit. Und ich habe ein bisschen Angst davor gehabt.
Da gibt es auf jeden Fall auch große und kleine Ressourcen.
Ja, nee, das meinte ich jetzt nicht. Aber es ist ein knallharter Expertentitel. Und wir reden nämlich von Savika, was letztes Jahr bei Strohmann Games erschienen ist. Das ist von, ja, jetzt kommt wieder die Aussprache, German P. Milan, auf jeden Fall ein spanischer Autor. Und der hat auch Bitoku sich ausgedacht, was ich ja über alles verehre. Ich liebe Bitoku und deswegen war ich natürlich auch sehr gespannt auf Savika. Muss aber ehrlich gestehen, dass das erstmal nicht so einladend aussah. Der Spielplan ist doch sehr in Brauntönen gehalten und wirkt so ein bisschen trist. Worum geht's? Es geht um den Bau der Alhambra in Granada und wir sind die Baumeister, die daran beteiligt sind. Ja, und wir haben dementsprechend auch ein paar Gehilfen dabei. Wir haben die namensgebenden Baumeister dabei. Wir haben noch einen Händler und eine Gedichtsschreiberin, denn ich glaube, in der Alhambra sind noch Gedichte in die Wände eingraviert und das macht die dann an der Stelle. Ja, und das zentrale Element ist ein ganz klassisches Rondellspiel. Das hatte ich ja auch schon lange nicht mehr auf dem Tisch, muss ich sagen. Schien fast so ein bisschen ausgestorben zu sein, dieses Genre. Wir haben ein dreistufiges Rondell mit so drei Kreisen insgesamt und wir haben ja die Baumeister außen, den Händler in der Mitte, die Geschichte, die Gedichtschreiberin in der ganz im Innenkreis. Und in jeder Runde, wir spielen 5 Runden insgesamt, dürfen wir mit einer unserer Figuren bis zu 2 Felder weit laufen, auf ein Aktionsfeld. Wir können auch weiterlaufen, aber das kostet natürlich dann wieder Geld, jeder Schritt. Es kostet auch Geld, wenn wir auf einem Feld landen, wo schon andere Figuren von unseren Mitspielern stehen. Ja, und dann mache ich die Aktion dementsprechend. Und ich kann dementsprechend 2 Baumeister jede Runde aktivieren, einen Händler und eine von diesen Gedichtschreiberin. Ja, und was kann ich tun? Ja, der Baumeister ist natürlich dafür da, Gebäude zu bauen. Ich habe dafür 4 Ressourcen insgesamt. Gips, Holz, Marmor und Keramik, die haben unterschiedliche Wertigkeiten. Also Gips ist relativ wertlos und Keramik ist das mit Abstand am schwierigsten zu kriegen da und auch wertvollste. Und ich muss diese Ressourcen abgeben und das Besondere bei dem Bauen ist, dass ich eigentlich immer eine Grundressource brauche und dann wahlweise noch bis zu 2 weitere Ressourcen abgeben darf. Das kann ich ganz freiwillig machen, kriege dann aber für die Wertigkeit der Ressourcen dann dementsprechend Punkte. Es ist durchaus aber häufig sinnvoll, diese Ressourcen abzugeben, denn ich habe auch ein eigenes Lagertableau. Ich kann nur eine ganz bestimmte Menge an Ressourcen auch lagern jede Runde, den Rest muss ich halt abschmeißen. Ich kann natürlich mein Lager ausbauen, damit schalte ich wieder neue Boni frei an der Stelle. Genau, und ich kann natürlich auch die Ressourcen ganz klassisch sammeln oder handeln. Ja, und was kann der Händler machen? Ich sagte gerade schon, der kann ganz klassisch natürlich diese Ressourcen handeln. Ich gebe da so eine Handels Tabelle, nach der ich dann meine Ressourcen tauschen kann. Aber er kann auch Schiffe losschicken. Das ist ganz unten auf dem zentralen Plan, habe ich verschiedene Städte miteinander verbunden. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Marco Polo. Das heißt, ich habe auch so Wegzoll zu bezahlen, um von Stadt zu Stadt zu reisen. Und dort kann ich wiederum Waren handeln, die ich erstmal produzieren muss und aufwerten muss. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, das jetzt im Einzelnen zu erklären. Aber auch diese Städte schalten wieder Boni frei. Ich kann meine Handelsbeziehung festigen und dort nochmal quasi diese Stadt besuchen und kriege wieder neue, ja teilweise auch Einkommen am Rundenanfang oder Einmaleffekte. Ja, und die Gedichtsschreiberin, die ist eben dafür da, diese Gedichte natürlich zu schreiben. Das läuft in Form von einem Kartenstapel. Ja, und das ist ein wahnsinnig unübersichtlicher Teil dieses Spiels, denn diese Karten, die da offen liegen mit den Gedichten, da sind keine schönen Texte drauf, sondern wirklich ganz, ganz trockene Effekte, die ich auslöse. Ja, das sind entweder Fähigkeiten, die ich dauerhaft freischalte oder auch wieder Einmalfähigkeiten oder im Fall der großen Gedichte können das auch Endwertungen sein, die ich freischalte. Und auch die bezahle ich wieder mit meinen Ressourcen, kann auch freiwillig ein bisschen mehr bezahlen, um mehr Punkte zu machen. Man sieht schon, also ich tue mich ein bisschen schwer, da überhaupt das auf den Punkt zu bringen. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen zu umreißen, was diese 3 Ebenen eigentlich bezwecken können. Es ist ein Mix aus Altbekanntem, der aber wunderbar verzahnt ist. Das sagt man ja immer so gerne bei solchen Spielen. Aber hier ist es wirklich der Fall. Das ist ganz, ganz toll verzahnt, funktioniert ganz wunderbar und hat mir großen Spaß gemacht erstmal. Sowohl kann ich vorwegnehmen. Und bei dir?
Ja, also ich war ja ein bisschen vorsichtig, was Rondellspiele bei Strohmann angeht, nachdem ich Virtu gespielt habe vor einigen Jahren. Das fand ich sehr fuddelig und fummelig.
Ich mag das Spiel völlig verdrängt. Das gab's ja auch mal, richtig.
Ja, vollkommen zu Recht. Ich mag Rondellspiele. Ich mag das wirklich gerne. Ich finde, das ist ein schönes Prinzip, dass ich mich in diesem Rondell bewege, dass ich die Figuren bewegen kann. Dann, wenn da schon jemand steht, muss ich Kosten bezahlen und muss meine Ressourcen optimieren. Also klassischer Euro-Mix. Das Spiel macht jetzt wirklich nicht viel neu. Also es gibt nicht viele Elemente, wo man sagt, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich mag die Kombination. Und was mir gut gefällt, ist eben genau das, was du gerade sagtest, dass ich beim Bauen von Gebäuden oder beim Ausbau, dass ich da eben weitere Ressourcen abgeben kann, um dann dafür zusätzliche Punkte zu bekommen. Das ist also eine schöne Balance, ein schönes Handeln zwischen wie viele Ressourcen bekomme ich, wo lagere ich die überhaupt ein und wann gebe ich wie viele Ressourcen ab, um dafür Punkte zu bekommen oder welche spare ich für andere Aktionen, die ich noch vorhab. Und das ist alles sehr, sehr eng aus meiner Sicht in den Überlegungen. Wie setze ich diese Ressourcen ein? Was mache ich da? Also was man halt eben bei solchen Euro-Games macht. Mir gefällt aber diese Verzahnung da gut. Also die Frage, wofür will ich eigentlich Punkte haben? Wie setze ich diese Ressourcen ein? Wo nehme ich mir die Bonuspunkte? Dann habe ich ja immer zu Rundenbeginn nochmal so eine Zusatzleiste mit, wie heißt das Ding?
Ich habe gerade den Namen auch vergessen.
Naja, also jedenfalls eine Zusatzleiste, bei der ich eben schauen muss, wie weit oben bin ich, um keine zusätzlichen Kosten zu haben und um vielleicht Startspieler zu sein und so. Paria heißen sie, glaube ich. Kann das sein?
Ja, habe ich auch gerade gefunden. Paria ist es genau. Das ist eine Abgabe, die ich quasi am Rundenende leisten muss, die ich aber auch ersetzen kann durch andere Dinge. Genau. Aber in der Regel willst du diese Paria abgeben, weil das günstigste ist.
Genau, so, ne? Also diese ganzen Ressourcen zu managen, zu verwalten, das macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist ein Titel, bei dem man durchaus mal in so eine Analyse-Paralyse-Situation kommen kann, wenn jemand am Tisch sitzt und sehr lange vor sich hingrübelt, was mache ich jetzt mit meinen Ressourcen und was baue ich mir dafür? Aber das Spiel bietet eben wie so oft vielfältige Aktionen. Und das finde ich immer schön, dass ich eben mich nicht gespielt fühle und denke, ach, ich kann eigentlich hier nur das eine machen, was sinnvoll ist, sondern ich habe eine Vielzahl möglicher Aktionen, die ich allesamt interessant finde, die mir zum Teil Kettenzüge erlauben, zum Teil Punkte bringen, zum Teil kann ich meinem Gegner so Entwertungsdinger wegschnappen. Da muss ich überlegen, wie laufe ich günstig in diesen Rondellen rum, weil natürlich gibt's Felder, die sind begehrter als andere. Und wenn ich dann auf einem lande, wo schon jemand steht, kostet mich das halt mehr. Und das alles so im Griff zu behalten, das ist gar nicht trivial und gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt so ein paar Partien davon gespielt und freue mich auf weitere. Also ich bin mit dem Spiel noch lange nicht durch. Das gefällt mir echt, echt gut. Ich weiß auch, es kam nicht überall gleich gut an. Also es gibt auch Kollegen von dir, von anonymen Ludoholikern, die sagen, ach, das ist irgendwie so dieser gleiche Euro-Mix, den es schon 1000-mal gab und den es wahrscheinlich auch 1000-mal geben wird. Aber ich finde, das Spiel macht nichts falsch und vieles richtig, auf das ich Lust habe.
Du, ich habe lieber einen altbekannten Euro-Mix, der super, super gut funktioniert, als irgendwas brandneues, innovatives, wo es einfach an allen Ecken und Enden hakt. Also insofern gebe ich auf jeden Fall einen Daumen hoch für Sabika. Es hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn ich es aufgrund der grafischen Gestaltung erstmal nicht besonders einladend fand. Und auch aufgrund der Tatsache, dass es doch so ein bisschen erschlägt, gerade mit diesen Gedichtskarten, den vielen kleinen Texten da drauf. Es ist schon ein bisschen Arbeit, da reinzukommen, aber Arbeit, die sich wirklich lohnt. Es ist nicht der stärkste Titel, da würde ich schon noch Bitoku bevorzugen, aber es ist wirklich ein richtig grundsolides Ding, das mir großen Spaß macht und auch in meiner Sammlung bleiben wird.
Ja. In meiner auch. Und ich finde es zugänglicher als Bitoku, aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass der Spielplan etwas übersichtlicher ist als Bitoku. Also er ist auch unübersichtlich, aber Bitoku ist ja wirklich die Farbtopfhölle. Und sich das neu zu erarbeiten, das ist wirklich eine Zumutung.
Ja, und du hast nicht dieses Bitoku-Problem, dass eben alles mit irgendwelchen speziellen Namen versehen ist, die du dir nicht merken kannst. Das ist natürlich richtig.
Die Kodama-Geister.
Insofern kommst du ein bisschen besser hier auch tatsächlich rein.
Ja, es ist viel leichter zu sagen, ich nehme jetzt hier, baue ich mein Lager aus und ich baue an der Alhambra und mit der Geschichtsschreiberin nehme ich mir noch einen Soforteffekt oder eine Spielendebedingung, als zu sagen, ich setze meinen Kodama-Geist auf die und dann laufe ich hier noch zwei Dings auf dem Himmelspfad. So, da kommt ja da keiner so richtig rein. Und deswegen ist Sabika wirklich ein ganz schöner Euro-Titel. Und wenn man sowas mag, so ein bisschen Punktesalat und Ressourcenmanagement und ein Rondellmechanismus, dann ist das verschiedene Leisten, auf denen man so vorlaufen kann, dann ist das durchaus ein sehr schönes, zugänglicheres Spiel als Bitoku und trotzdem hat es eine sehr schöne, expertige Komplexität.
Ja, und thematisch ist es genauso stark, würde ich sagen, wie Bitoku.
Nämlich gar nicht.
Richtig. So ehrlich müssen wir wirklich sein. Also nein, das Thema spürt man an keiner Stelle.
Nee.
Aber das macht nichts. Also finde ich nicht schlimm.
Nee, mich stört das auch nicht. Ich hab da Spaß dran. Also Sabika von German P. Milan bei Strohmann erschienen und im Original bei Ludonova. Das haben wir schon drei Kriterien, weswegen sich man das Spiel mal angucken kann. Ludonova, Strohmann und German P. Milan. Das sind drei Kriterien. Wenn die zusammenkommen, dann bin ich schon mal interessiert. Ja.
Und es wird auch einen Nachfolger auf der Messe geben, Mennefer, das im alten Ägypten spielt, auf das ich große Lust habe, was genauso unübersichtlich und unthematisch aussieht. Könnte mir also sehr gut gefallen.
Viel in Brauntönen gehalten. Ja.
Genau.
Also Laura, ist Laura Bevon, auch die Künstlerin für Mennefer? Nee, ne? Ich glaube nicht. Doch, auch. dann könnte man sagen, das, was Harald Lieske für grün-grau ist, ist Laura Bevon für beige und braun.
So, dann kommen wir doch mal zum nächsten Spiel, bevor es noch mit weiteren Gemeinheiten hier.
Weitere Gemeinheiten. Heute bin ich ein bisschen zickig, ne? Irgendwie so.
Ja, ich merk's. Na, ja, schon. Was ist denn los mit dir?
Was ist denn los mit mir? Ich habe zu viel Mist gespielt. Ja, eigentlich müsste ich gute Laune haben, denn ich habe in den letzten Wochen ein Spiel sehr häufig gespielt, was mir wirklich große Freude macht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, nämlich The Gang, das kooperative Pokerspiel. Ein Spiel von John Cooper und Corey Heath, was auch bei Cosmos erschienen ist. Ich habe über das Spiel schon in der Rückschau zum Cosmos Pressetag gesprochen. Und was wir tun ist, wir spielen Pokern, also in der Texas Hold'em Variante, kooperativ. Das Besondere ist, dass wir nicht über unsere Handkarten sprechen dürfen. Und dass wir 5 Karten, wie das bei Texas Hold'em üblich ist, in der Mitte verdeckt liegen haben. Dann bekommt jede Spielerin, jeder Spieler 2 Handkarten ausgeteilt. Und diese Handkarten nutzen wir dann, um eine erste Einschätzung zu treffen. Wie gut ist denn mein Blatt, also meine beiden Karten, im Verhältnis zu den Karten der anderen? Und da wir nicht über unsere Karten sprechen dürfen und auch sonst keine Kommunikation nennenswert erlaubt ist, liegen in der Mitte in Anzahl der spielenden Pokerchips in verschiedenen Farben. In der ersten Runde nehme ich mir einen weißen Pokerchip und wenn ich den mit dem einen Stern nehme, dann heißt das, ich habe das schwächste Blatt. Und wenn ich den mit dem höchsten Wert nehme, dann heißt das, ich hätte das stärkste Blatt. Und so versuche ich eben eine Einschätzung zu treffen. Und was ich machen kann, ist, ich kann mir einen Pokerchip aus der Mitte nehmen. Ich kann meinen wieder zurück in die Mitte legen. Oder ich kann, wenn ich noch keinen Chip habe, einer Person, die mit am Tisch sitzt, einen Pokerchip wegnehmen und damit signalisieren, hey Stefan, ich glaube nicht, dass du das schlechteste Pokerblatt hast. Ich glaube, ich habe das schlechteste Pokerblatt oder das beste oder was auch immer. Und dieses Tauschen der Pokerchips machen wir genau so lange, bis alle Chips an die Spielenden verteilt sind, also bis jeder sich einen gegriffen hat und wir das dann sozusagen einloggen. Dann passiert das, was beim Poker passiert. Der Flop wird aufgedeckt, also die ersten 3 Karten in einem Pokerblatt sind der Flop. Dann werden die aufgedeckt und dann habe ich ja sofort eine neue Konstellation und kann jetzt meine Handkarten mit 3 Karten in der Mitte abgleichen. Denn wir wollen ja immer sozusagen die Kombination der besten 5 Karten spielen beim Pokern. Und jetzt habe ich eben 3 Karten in der Mitte und meine beiden Handkarten und habe möglicherweise jetzt andere Informationen als vorher oder ganz sicher habe ich die. Und jetzt fangen wir wieder an, diese Pokerchips miteinander zu verteilen. Und es ist ja immer interessant zu schauen, hat sich jetzt was verändert an der Einschätzung? Also habe ich vielleicht eine 2 oder 3 am Anfang auf der Hand gehabt und habe mir deswegen einen Einer Pokerchip genommen, um zu sagen, hey, eine 2, 3, das ist so schlecht, da nehme ich mir aber schön einen Einer Chip. Jetzt werden die 3 Karten aufgedeckt. Oh, da liegt eine 2 und 2 Dreier. Jetzt habe ich ja schon Full House, da nehme ich mir mal den höchsten Pokerchip und kann möglicherweise den anderen signalisieren, oh, da hat sich ein bisschen was getan an meinem zu erwartenden Ergebnis. Und das spielen wir insgesamt über 4 Runden. Nach der zweiten Einschätzung kommt noch eine dritte, wenn der Turn aufgedeckt wird, also die 4. Karte und dann der River ist die 5. Karte. Wenn die alle dann aufgedeckt sind, dann haben wir eben 7 Karten. Ich habe die 5 in der Mitte, die wir alle haben und meine eigenen Handkarten. Und jetzt versuchen wir in einer finalen Runde diese Reihenfolge über das Verteilen dieser Chips miteinander zu regeln. Und dann decken wir natürlich auf, wer hat denn eigentlich das beste Pokerblatt? Und das gehen wir dann von unten nach oben durch. Und unser übergeordnetes Ziel ist, dass wir einen gemeinsamen Tresor, dass wir gemeinsam einen Tresor knacken wollen und die Beute holen wollen. Und das schaffen wir nur, wenn diese roten Chips am Ende in der richtigen Reihenfolge liegen. Und wenn sie das tun, dann wird eine Tresorkarte aufgedeckt. Wenn sie das nicht tun, wird eine Alarmanlage aufgedeckt. Und je nachdem, wie wir das Spiel spielen, ist es zu empfehlen, dass wenn wir einen Tresor aufgedeckt haben, dann bekommen wir eine Karte dazu, die uns das Spiel ein bisschen schwerer macht, weil wir offensichtlich schon sehr, sehr gut sind. Dann bekommen wir im fortgeschrittenen Modus so eine Challenge-Karte ausgeteilt und die macht uns in der nächsten Runde das Ganze ein bisschen schwieriger. Oder wenn eine Alarmanlage aufgedeckt wurde, wir also gescheitert sind, dann bekommen wir eine Spezialistenkarte, die wir als Gruppe einsetzen dürfen, um uns für die nächste Runde das Spiel ein bisschen leichter zu gestalten. Ja, und auf diese Weise spielen wir verschiedene Runden, bis entweder 3 Tresore aufgedeckt sind oder 3 Alarmanlagen. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei und wir haben dabei im Regelfall sehr viel Freude. So, und jetzt habe ich ja schon gesagt eben, und ich werde es auch gleich nochmal ein bisschen ausführen und begründen, dass mir das Spiel gut gefällt. Warum das so ist, erzähle ich dir gleich. Aber du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Und auch hier bin ich gespannt auf deine erste Einschätzung.
Ja, unsere erste Partie hatten wir ja gemeinsam und wir hatten sie mit zwei Spielerinnen oder Spielern, die jetzt mit dem Poker selber nicht so viel Erfahrung hatten, die da einfach, für die das jetzt kein Fremdwort war, aber die da einfach noch nicht das richtige Gefühl für hatten, für die Mächtigkeit von gewissen Kartenkombinationen. Und da war ja die Resonanz erstmal so ein bisschen verhalten und wir wussten auch alle nicht so richtig, okay, das war's jetzt schon und das macht jetzt Spaß. Ja, aber irgendwie, aber ich habe irgendwie gemerkt, ja, da ist ein gewisser Reiz dahinter. Ich finde es ziemlich cool, das auszuloten. Okay, was kommt denn noch? Also auch diese Spannung, die natürlich dabei entsteht, die auch beim Pokern entsteht, ja, bevor die letzten Karten aufgedeckt werden. Wie stark ist denn meine Hand jetzt an der Stelle tatsächlich? Und dann hatten wir aber auch noch mal eine Partie mit Leuten, die eben durchaus vertraut sind, würde ich mal sagen, mit Pokern an sich. Und dort hat es dann richtig gezündet. Und wir hatten einen unheimlich großen Spaß dabei. Es hat wahnsinnig Laune gemacht, immer diese Chips hin und her zu schieben, was ja auch eine Art der Kommunikation ist. Und was ja auch schon wahnsinnig viel aussagt, ja. Wenn der einer Chip die ganze Zeit hin und her fliegt, und weißt du ja wirklich, also die müssen ja wirklich das absolut grottigste Blatt überhaupt auf der Hand haben. Und plötzlich schnappt sich einer von denen die drei oder vier und dann kannst du dir anhand der Karten, die in der Mitte liegen, schon mal so ein bisschen überlegen, okay, was könnte jetzt der Grund dafür sein? Warum plötzlich ist er da so enthusiastisch mit? Das hat mir persönlich unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass trotzdem, dass The Gang ja kein breites Publikum erreichen wird, so würde ich es mal sagen. Eben aus dem gerade genannten Grund, dass Leute, die eben sich mit Poker nicht auskennen und auch keinen Reiz drin sehen, damit nicht viel werden anfangen können. Und ich glaube auch, dass es andersherum noch ein Problem gibt mit Leuten, die extrem gut sich mit Pokern auskennen, vielleicht selber schon lange, lange gespielt haben, weil für die wiederum ist es dann, das habe ich zumindest schon ein paar Mal raushören können, für die ist dieses Bluff-Element, was ja eigentlich das Pokern wirklich ausmacht, das Entscheidende und das Schöne und das Wichtige und das fällt ja hier komplett weg. Durch das kooperative Spielen. Also die Zielgruppe halte ich für eine, ja, eng gefasst wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber durchaus eingeschränkt. Und deswegen glaube ich, dass The Gang jetzt kein Titel sein wird, den wir jetzt auf sämtlichen Toplisten wiederfinden werden. Aber die Leute, die davon jetzt angetan waren, ich glaube, bei denen steht er weit oben.
Ja, ich habe ja in jedem Jahrgang so einen Special Interest Titel, den ich geil finde und bei dem ich immer versuche, Leute davon zu begeistern. Das war im letzten Jahr das Ritual von Strohmann. Das kam ja auch nicht überall gut an und das war ja dann am Ende sogar auf der Empfehlungsliste. Und das Ritual war auch so ein Nischen- und so ein Special Interest Titel, wo man wirklich dieses Spielprinzip einfach sehr mögen muss. Und jetzt hier bei The Gang hatte ich so ein ähnliches Feeling, dass ich sagte, oh, wir machen Aktionen, ohne über unsere Karten zu sprechen und wir nehmen uns was weg und wir können was in die Mitte schieben. Also wir machen auch wieder so nonverbal Aktionen, mit denen wir uns Hinweise geben können, die man aber erstmal dekodieren muss. Und das gelingt natürlich nicht sofort auf Anhieb. Man muss sich schon ein paar Partien Zeit geben, dann diese Codes oder dieses Dekodieren zu verstehen. Also wenn du mir jetzt den Zweierchip wegnimmst, dann ist ja durchaus relevant, ob ich sage, okay, dann nehme ich mir den Einer-Chip, weil ich denke, ja, dann bin ich, glaube ich, eher schlechter. Oder nehme ich mir den Dreier-Chip, weil ich denke, okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen besser. So, und das ist, alleine diese Einschätzungen im Blick zu behalten und zu beobachten, finde ich total reizvoll. Ich finde es auch reizvoll, immer wieder festzustellen, du hast ja nicht immer Drilling, Full House, Straße, Flush, Royal Flush und solche bemerkenswerten Ergebnisse. Nee, manchmal hast du nur High Card 10, High Card Ass und ein Achterpärchen oder so, wo du denkst, pff, alle nicht so geil. Aber wenn das halt die Karten sind, dann ist halt der mit dem High Card 10 hat halt die 1 und der mit dem Achterpärchen hat dann halt den höchsten Wert an der Stelle. Und auch das ist eine Einschätzungsfrage von Leuten, die wenig Poker spielen, dass sie eben manchmal auch feststellen müssen, naja gut, die Mitspielenden können jetzt vielleicht gerade nicht so was Starkes haben. Und möglicherweise ist halt der höchste Wert jetzt hier heute nur das Achterpärchen. Vielleicht gibt's da nichts Höheres. Und diese Einschätzung fällt natürlich leichter, wenn Leute Pokererfahrung haben. Deswegen ist das schon ein Spiel, das da in den Runden, in denen ich es jetzt gespielt habe, besser funktioniert hat. Ich habe es aber auch in Gruppen gespielt, die eben wenig Pokererfahrung haben. Da liegt natürlich so eine Übersichtskarte dabei, an der ich mich dann orientieren kann und so. Und dann dauert es vielleicht ein, zwei Runden länger. Und wenn man den Leuten nicht das Gefühl gibt, dass sie total blöde sind, weil sie das jetzt noch nicht geschnallt haben, dann merke ich, dass die wirklich auch eine Dynamik entwickeln, diese Dinge zu entdecken. Und das ist ja bei Ritual auch so, dass du natürlich kann ich dir am Anfang sagen und alle möglichen Kommunikationsweisen erklären, sagen, ja, guck mal, wenn ich jetzt den grünen Stein auf meine mystische Ebene lege, dann heißt das wohl, ich will den loswerden, tausch mir den doch in eine andere Farbe und ich habe vorher eine weggenommen, also will ich vielleicht diese Farbe haben. So, das kann ich dir natürlich alles erklären, aber viel schöner ist es doch, wenn man solche Dinge entdeckt und wenn man als Gruppe immer besser und besser wird. Und das ist wieder einer dieser Titel, bei dem es nur funktioniert, wenn alle sich wirklich auf das Spiel einlassen und bei dem wir von Partie zu Partie besser verstehen, was will mir eigentlich mein Gegenüber gerade sagen und was passiert hier eigentlich gerade. So. Und ich habe eine Runde, die war wunderbar. Da waren der Manu Fritsch dabei und der Sebastian und Julia und Stefan Zerlik und oder Manu Fritsch, Julia, Stefan, Sebastian und ich, genau. Und der Wolfgang Lüttke, ein Kosmos-Redakteur. Und nebendran saß der Ralf Querfurt vom Kosmos Verlag, der das als Redakteur verantwortlich betreut hat, die Entwicklung von diesem Spiel. Und der ist immer fast wahnsinnig geworden. Der saß da ganz unruhig auf seinem Stuhl. Und wenn wir dann irgendwie diese Chips hingelegt haben, dann ich sag jetzt mal nichts. Und er hat schon aufgrund der Tatsache, wie wir diese Chips verteilt haben untereinander, erkannt, dass wir dabei offensichtlich Fehler machen. Oder dass wir offensichtlich bestimmte Dinge übersehen. Und wenn du so tief in ein Spiel eintauchst, dass du das eben auf so einer Metaebene früh erkennst, dann ist das ein Level, auf das ich bei Spielen gerne möchte. Und das ist was, an dem habe ich Spaß, besser zu werden, das mit anderen gemeinsam zu erleben, da auch besser zu werden. Und deswegen ist The Gang gerade ein Spiel, auf das ich richtig viel Bock habe. Und ich bin heute Nachmittag auch, jetzt bin ich hier auf Dienstreise, aber es sind ein paar Kollegen schon da. Und das werden wir heute Abend spielen, draußen auf der Terrasse, weil das echt ein richtig cooler Titel ist. Und ja, wie gesagt, wenig Spielende oder Leute mit wenig Pokererfahrung, so möchte ich sagen, haben möglicherweise eine etwas längere Lernkurve vor sich als andere. Aber die haben dann eben diese Challenge-Karten und diese Spezialisten-Karten. Und das finde ich ein tolles Element. Und ja, klar, das Bluffen fehlt. Es ersetzt natürlich Pokern in keinster Weise. Ist aber eine anspruchsvolle, gruppendynamische, schöne und interessante Aufgabe.
Ich finde übrigens sehr schön, das habe ich nämlich gerade noch entdeckt auf der Schachtel. Wir haben ja eben schon mal über diese Einordnung von Kosmos mit diesen Leisten gesprochen. Auch hier gibt es zwei Einschätzungen vom Kosmos Verlag, nämlich Teamplayer 5 von 5 und Bluffen 0 von 5. Also man hat da offensichtlich schon dieses, ich nenne es jetzt mal Problem, erkannt, dass sich da vielleicht Leute hinsetzen und völlig falsche Erwartungshaltungen haben, die entweder gar nicht pokern oder die halt vielleicht sehr, sehr viel pokern, und hat versucht, dem schon so ein bisschen vorzubeugen. Und ja, ich kann das nur bestätigen. Also mit Bluffen hat das gar nichts zu tun. Im Gegenteil, das wäre, glaube ich, sehr hinderlich an der Stelle. The Gang finde ich wirklich ganz, ganz toll und hat mir unheimlich gut gefallen. Und ja, es ist einfach, ich mag ja so innovative Sachen auch wahnsinnig gerne. Ja. Und dass man hier es geschafft hat, so ein Pokerspiel einzubetten in ein übliches Gesellschaftsspiel, nenne ich es mal, hat mich doch sehr positiv beeindruckt. Und ja, ich habe ja gesehen auf den Essenlisten, es gibt ja noch eine weitere Neuheit beim Strohmann Verlag, die auch mit einem Pokerblatt arbeiten wird. Da freue ich mich auch sehr drauf, das mal zu entdecken, was das dann hergibt.
Es gibt auch beim Kosmos-Stand, wenn man The Gang holt, Promokarten mit dazu. Wir haben die jetzt auf dem Pressetag schon mitbekommen, mit weiteren und anderen Poker-Varianten. Auch das ist natürlich reizvoll, wenn man dann mit Texas Hold'em mal so ein bisschen durch ist. Gibt's andere Poker-Varianten, für die das Spiel dann auch noch optimiert wurde. Und auch das macht dann eine Menge Spaß, wenn man sich da auch noch mal mit anderen mit anderen Varianten beschäftigen kann in seinen Gruppen, dann ist das echt cool. Also ich kann wirklich nur Leuten, die kein Poker können, empfehlen, nehmt euch ein paar Partien Zeit, da reinzukommen, das lohnt sich. Und jenen, die Poker erfahren sind, sage ich, ja, stellt vielleicht mal so dieses Ego, Bluffen, gewinnen wollen, ein besseres Blatt haben als die anderen, ein Stück weit hinten an, und schaut mal, wie befriedigend das sein kann, als Gruppe gemeinsam hier gute Ergebnisse zu erzielen, weil auch das finde ich wirklich einfach also von der Gruppendynamik, von dem, was wir da als Gruppe erleben, einfach echt einen starken Titel und ist aktuell das von mir am häufigsten auf den Tisch gebrachte und empfohlene Spiel in meinen Runden. Ja, interessante Auswahl war das heute wieder. Age of Galaxy, Tic-Tac-Town, die Cascadia Roll and Rides, große kleine Edelsteine, mal wieder ein Kinderspiel, und mit Zabbika ein Titel aus dem letzten und vorletzten Jahrgang und mit Age of Galaxy sogar aus dem letzten, und The Gang ein Spiel, was jetzt gerade erst erschienen ist. Da haben wir doch eine ganz schöne Auswahl heute und ich hatte wieder viel Freude, das alles mit dir zu besprechen, lieber Stefan. Sag dir ganz herzlichen Dank, dass wir gemeinsam diese Spiele rezensieren konnten. Freue mich jetzt auf die Messe, die steht ja jetzt an. Vor der Messe werden wir keine Rezensionsfolge mehr machen, außer dieser hier, das ist klar. zumindest wir beide nicht. Und freue mich sehr wieder auf die Zeit in Essen und sag dir vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam rezensieren konnten. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, wie deine Meinungen und Perspektiven sind. Teil sie gerne mit uns, wenn du sagst, das ist kompletter Quatsch, was ihr da erzählt habt, oder ich stimme euch zu. Dann freuen wir uns natürlich auf ein Feedback. Und dann wünsche ich dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und vielleicht hast du ja Lust, dem Podcast mal wieder eine Bewertung dazulassen, falls noch nicht geschehen. Das hilft uns immer sehr. Und du weißt es wahrscheinlich, auch heute hat das Schlusswort mein lieber Gast, und das ist Stefan Hanf.
Ja, und diesmal kein Klamauk, sondern einfach mal ein, ich freue mich sehr auf Essen, auf die Messe, auf die vielen Neuheiten, und ich freue mich auch, wenn ihr uns ansprecht und uns einfach mal anquatscht. Vielleicht können wir eine Partie was zusammen zocken, wenn die Zeit da ist, und habt Spaß, freut euch drauf, das wird eine super Zeit. Bis dahin.